Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Hier sind wieder Marlene und Jens und wir werden euch heute wieder mit einer weiteren Folge in unserem Podcast begrüßen und hoffentlich auch erfreuen. Wir haben uns gedacht, es soll heute nochmal um zwei Pflanzen gehen, die jetzt gerade im Winter auffälliger sind als im Rest des Jahres, weil im Rest des Jahres einfach alle Blätter da hinsprießen und uns die Sicht auf die kleinen und großen Wunder der Natur etwas verdecken. Und wir wollen also gleich ins Thema einsteigen. Es soll erstmal im Folgenden um das kleine Pflänzchen Immergrün gehen. Wenn man gerade jetzt zu dieser Zeit durchs Land läuft und sich in kleinen Parks oder Friedhöfen aufhält, um halt Pflanzen anzusehen, fällt einem sofort auf. Es gibt da Pflanzen, die sind natürlich jetzt nicht belaubt, weil ja Winter ist. Aber es gibt einige wenige und nicht nur Nadelhölzer, die belaubt sind. Und zu diesen gehört das kleine Immergrün. Sonst heißt es ja auch schon so. Das ist eine Pflanze, die ist sehr unscheinbar, sonst im ganzen Jahreszyklus gesehen. Sie wächst mehr am unteren Teil des Bodens, hat auch nicht so eine große Höhe und verholzt nicht wirklich, aber bildet einen wunderschönen Teppich, wenn sie denn darf. Und aus diesem kommen dann eben im Mai, April und bis Juni, glaube ich, hinein diese wunderschönen blau, dunkelblauen Blüten heraus. Und wenn man das als Farbkomposition sieht, ist das bei entsprechendem Licht ein wunderschöner Anblick. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet ist Europa, allerdings auch bis in den asiatischen Raum hinein und vor allen Dingen auch in die südlichen Gebiete Europas. Also das ist eher eine Besonderheit, dass diese Art Pflanze so weit tief wächst, also weil dort eben Regionen sind ums Mittelmeer herum, wo es ja eben sehr, sehr heiß wird, die Pflanze gar nicht so sehr viel Hitze erträgt, wenn man sie näher kennt. Ja, sie gehört in die Familie zu den Hundsgiftgewächsen und ist damit nah verwandt dem Oleander, den wir auch in Parkanlagen, im Blumenladen, in allen möglichen Facetten immer mal finden. Allerdings hat der Oleander ja die Besonderheit, dass er verholzt, ganze Büsche bildet und das kleine Immergrün eher am Boden wächst und nicht groß verholzt. Pflanzenheilkundlich ist das Immergrün ja eher eine kleine Pflanze, also ein kleines Mittel, hat ein ganz geringes Wirkspektrum und bezieht sich mehr oder weniger auf die Haut in der Anwendung. Das zweite große Anwendungsgebiet sind Blutungen aus den Körperöffnungen wie Nase, Mund und eben auch Gebärmutter und ist auch dementsprechend eine Frauenpflanze, aber eben in einer sehr geringen Wirkbreite. So haben das auch die heilpflanzenkundigen Urgroßväter, die wir hatten, in den Kräuterbüchern festgehalten. Allerdings sieht der Glaube des Volkes das etwas anders und hat damit, weil es eben massenhaft auftrat und tritt, probiert, Sachen in Verbindung zu bringen. Und ich werde euch hier mit einer lustigen Anekdote erfreuen. Und zwar habe ich gefunden in einem dieser Kräuterbücher, dass der Volksglaube mit diesem Pflänzchen verschiedene Bräuche verknüpft. Und so werden zum Beispiel in den Alpen bei Blitzgefahr an die Fenster so Kränze aufgehangen vom Immergrün. Oder eben auch in anderen Gegenden wird das Kraut benutzt, auch in Kranzform, um Hexen und böse Zauberer gegen Vieh fernzuhalten. Zeitgleich gibt es noch die Überlieferung, dass auch hier wieder der Einsatz von Kränzen dazu geeignet sei, Hass unter Eheleuten hervorzubringen. Also ein Schelm, wer sich da Böses denkt. Und natürlich, und hier kommt auch schon eine große, oder die Erklärung, wieso das auf den Friedhöfen angepflanzt wird, gibt es die Überzeugung oder den Glauben, dass Immergrünkränze Tote vor Verwesung schützen, also sozusagen länger haltbar machen. Wie das immer klappen soll, keine Ahnung, habe ich nicht gefunden. Aber es ist immer wieder verblüffend, dass der sogenannte Volksglaube nochmal andere Indikationen und Anwendungen halt parat hat als so Leute, die halt in medizinischer Richtung nur darauf bedacht sind, das Leid der Leute, Symptome zu heilen oder zu lindern wenigstens. Medizinische Verwendung des Krautes bestand darin, dass man Blätter und Stängel einsetzte, daraus Tee machte, Verreibungen herstellte oder eben die gesamten Frischmaterialien in Wein aufkochte und auskochte, diesen dann trank. Laborchemisch hat man einige Inhaltsstoffe charakterisiert, ein kleines Alkaloid, also ein schwach wirkender, für uns in größeren Mengen giftiger Stoff. Dann gibt es einen kleineren Anteil Gerbstoffe und einen Bitterstoff. Das ist es eigentlich auch schon. Und diese Gerbstoffkomponente ist dann auch der Grund, wieso man es halt bei Blutungen aller Art aus verschiedenen Körperöffnungen heraus eingesetzt hat. Und mit mehr oder weniger Erfolg, natürlich gemischt auch mit anderen Pflanzen. Aber früher war die Palette der Anwendungsmöglichkeiten natürlich viel größer und da spielte sozusagen auch das Immergrün eine größere Rolle, als das es heute tut. Die normalen Apotheken haben eigentlich das kleine Immergrün nicht vorrätig. Das muss man sich also schon selbst besorgen, wenn man damit Sachen probieren möchte. Ja, also das war der Bereich dieser Blutungsanwendung oder Antiblutungsanwendung. Und dann gab es und gibt es immer noch eine Außenanwendung vom Immergrün. Und zwar die betrifft den gesamten Bereich der Haut. Gemeint sind hier eben nässende Ekzeme, gerne auch auf dem Kopf. Da fällt es zwar nicht so auf, aber die betroffenen Menschen sind da doch sehr unleidlich, wenn man etwas auf dem Kopf hat, was dann auch noch anfängt zu nässen. Und hier hat man sich beholfen, indem man eben früher die Stängel und die Blätter des Immergrüns als Tee aufkochte und damit Haarspülungen in regelmäßigen Abständen durchführte. Und das führte dazu, dass eben aufgrund dieses kleinen Gerbstoffanteils die Wunden sich schlossen und der Juckreiz nachließ. Das klappt natürlich auch an anderen Stellen des Körpers, ja, an der Ellbeuge oder Armbeuge geht das, an den Kniekehlen. Also das ist jetzt nicht abhängig von der Lokalisation des Kopfes. Überall, wo brennende Ausschläge nässen oder juckend vorliegen, so kann man davon ausgehen, dass das kleine Immergrün dort zum Einsatz kommen kann und Linderung verschafft. Das ist auch ein gutes Mittel für Kinder. Also ich würde das auf jeden Fall immer mal mit einsprießen lassen oder eben aber Kollegen fragen, die sich damit auskennen. Wem das zu heiß ist mit den stofflichen Anwendungen des Immergrüns, der kann ja auch auf die homöopathische Behandlung zurückgreifen. Auch hier gibt es das Immergrün als homöopathische Verreibung oder Potenz. Hier würde ich so tief wie geht gehen. Eine D2 oder eine D6 sind da auch schon ziemlich hoch anzusehen. Mit den gleichen Indikationen, also Blutungen aus allen Körperöffnungen beziehungsweise eben Hautausschläge mit Jucken und Brennen und Nässen. Also das ist ein sehr, sehr kleines Mittel, wie schon erwähnt, und trotzdem sollte es hier mit aufgelistet werden, eben weil es nicht nur jahreszeitlich gerade günstig in die Folge passt, sondern auch, weil es einfach sonst in Vergessenheit gerät. Ja, dann natürlich auch eine Bemerkung auch in eigener Sache. Also das ist heute hier der 52. Podcast, die 52. Folge meines Podcastes, und ich habe demnach ein Jahr Geburtstag mit meiner Kollegin zu feiern und möchte euch auf Grundlage dessen noch eine weitere Pflanze vorstellen, die sich hier nahtlos gleich anschließen soll, und das ist die Esche. Unsere heimische Esche ist jetzt kein sehr bekannter, aber ein sehr, sehr weit verbreiteter Baum. Gerade wenn man im ländlichen Bereich wohnt, finden sich überall Eschen. Jetzt zu dieser Jahreszeit kann man sie von anderen Bäumen gut unterscheiden, weil ihre äußeren kleineren Zweige so nach oben zeigen. Also sie zeigen nicht zur Seite oder nach unten, sondern immer so ein Stück weit wie so eine japanische Pagode, die Dächer ja auch so ein bisschen geschwungen in Richtung Himmel wieder zurückführen. So eine Zweige sieht man an dem Eschenbaum gut, und das eben gerade zu dieser Jahreszeit, wo keine Blätter dran sind. Sie ist aber auch kein typischer Waldbaum, also sie steht nicht gemeinschaftlich mit anderen Eschen in der auf der Wiese, im Wald oder so zusammen, sondern ist eher so am Rand des Waldes zu finden. Also gerne als Begleiter von Buchenwäldern, immer so mehr oder weniger an Wegrändern, ohne dass man sie dort extra hingepflanzt hat. Also kommt sie von alleine dorthin. Sie wächst auch sehr hoch, also ist eine mit der höchst wachsenden Bäume in Europa. Und ja, Europa ist das Stichwort, also in ganz Europa verbreitet und bis hinauf nach Skandinavien. Jedenfalls Mittelschweden, also bis nach Norwegen kommt sie nicht. Aber im Wesentlichen ganz Europa bis hinein in vorderes Asien und natürlich auch wieder Griechenland und die ganze Mittelmeerregion ist so ihr Verbreitungsgebiet. Die Pflanze ist sehr ausdauernd beziehungsweise auch sehr, sehr zäh, was so Misshandlungen oder eben Beschneidungen angeht. Also man kann sie wirklich in jegliche Form wiederum einfügen, so wie man das zum Beispiel mit Buchsbäumen, mit Buchen und anderen Pflanzen und Bäumen halt tut. So ist es halt auch möglich, mit ihr so eine Art Heckenbaum daraus zu machen oder Heckengewächs daraus zu machen. Wenn man allerdings weiß, was das für große Bäume werden, dann tut man sich da doch schwer mit der Idee, Mensch, ich mache das, wie ich mir das vorstelle. Ja, die Esche kann auch richtig viele Äste verlieren. Früher hat man mit den Ästen eben das Vieh gefüttert. Kühe essen das gern, aber auch Schweine nehmen sich der Blätter an und natürlich Ziegen und Schafe. Der Pflanzenteil, der besonders medizinisch nutzbar wurde oder gemacht wurde, sind die Blätter. Und zwar haben diese eben als Tee- und Aufkochvariante für Wein bei rheumatischen Erkrankungen Einsatz gefunden, genauso wie der Einsatz eben über Teeabkochung in Richtung Haut, Hautläsionen und Ekzeme jeder Art, ob jetzt endogen oder exogen, das wurde früher nicht groß unterschieden. Hautstelle war Hautstelle und die Blätter als Sud darauf gemacht oder eben als Abwaschung haben dort ja, Linderung verschafft. Aber auch fernab vor der medizinischen Nutzung her wurde schon viel früher damit angefangen, das Holz auch zu benutzen von dem Baum. Das ist sehr, sehr elastisch und wurde eben früher zur Herstellung von Waffen, von Speeren und von Bögen benutzt, weil eben diese Signatur einerseits dafür ausschlaggebend war. Also wenn ein Baum um diese Jahreszeit nach den kämpferischen Aspekt so deutlich zeigt wie die Esche, also Stängel aus oder Äste ausbildet, die nach oben zeigen, das hat eine Qualität eben des Sich-Wehrens. So wurde eben von früher her gesagt, ja, das sind dann eben Pflanzen, die dann für den Kampf halt gut sich eignen. Und man hat eben recht behalten, weil die Waffen sind sehr elastisch und sehr widerstandsfähig, brechen nicht zu schnell. Ja, heutzutage ist das nicht mehr so. Wir benutzen andere Waffen, die wesentlich schlimmer sind. Und wir benutzen das Eschenholz heute nicht nur zum Treppenbau, sondern vor allen Dingen für Tongeräte. Also ich glaube, der Barren und das Reck, nee, das Reck ist eine Metallstange, aber die Barrenstangen sind aus Eschenholz, sind auch elastisch. Ganz früher wurden auch Skier aus Eschenholz gefertigt, weil sie eben auch elastisch waren und sein mussten und nicht bei Temperaturen unter der Gefriergrenze halt anfangen spröde zu werden. Und zu guter Letzt, wer halt ein bisschen älterer Natur ist, der weiß, dass die S-Bahn und Eisenbahnzüge und Waggons früher aus Holzsitzen bestanden und genau dieses Holz war halt auch Esche, weil es eben etwas nachgab. Wer den Einsatz von Eschenblättern plant, mal für die Haut, für den Hautstoffwechsel zu benutzen, der muss allerdings selbst sammeln. Also die Eschenblätter sind obsolet, gibt es in Apotheken und einschlägigen Fachhandlungen nicht mehr. Muss man sich selber besorgen. Das hat immer seine guten und schlechten Seiten. Die schlechte Seite ist natürlich die, dass es eben nicht immer gleich verfügbar ist. Die gute Seite ist aber, dass wir damit auch aufgefordert sind, wieder bewusster hinauszugehen in die Natur und einfach zu schauen, was gibt es dort und sich zu überlegen, welche Art Pflanze benötige ich eventuell, und sich einen kleinen Vorrat anzulegen. Diese Vorratshaltung scheint jetzt im Moment auch, wenn man politisch guckt, sehr sinnvoll zu sein. Auch hier sind wir im gesamten Bereich ja immer wieder mit Bevorratung gut gefahren oder werden daraufhin angesprochen. Wir müssen uns was anlegen, denn die Handelswege werden manchmal unsicherer, wie es eben zurzeit ist. Und Medizin brauchen wir ja das ganze Jahr hinweg. Und hier wäre natürlich gut, wenn wir uns einen kleinen Vorrat besorgen, der so ein knappes Jahr hält. Nach einem Jahr sind die pflanzlichen Bestandteile meistens wirkstoffarmer, ärmer und müssen auch entsprechend erneuert werden. So komme ich für heute schon wieder zum Schluss. Also ich hoffe, dass euch die Vorstellung der zwei Pflanzen nochmal etwas mehr Inspiration mitgegeben hat und ihr euch vielleicht auf Entdeckungsreise begebt, in der näheren Umgebung mal die ein oder andere Pflanze anzuschauen, zu entdecken und sich vielleicht im Laufe des Jahreszykluses sich der Pflanze anzunehmen und sie zu beobachten und vielleicht Teile mit als medizinische Verwendung zu probieren.
Bereit für eine Live-Erfahrung? Am 14.04. begrüßen wir euch in Annwalde zu unserem Vortrag über Regeneration und Entgiftung. Seid dabei und erlebt uns live vor Ort. Doch das ist noch nicht alles. Ein neuer Kräuterkurs mit 10 aufeinanderfolgenden Terminen und verschiedenen Themen startet bald. Interessiert? Besucht die Webseite www.pflanzenpraxis.com für weitere Informationen. Wir freuen uns auf euch. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleinekräuterkunde@yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne weiter.